So liebenswürdig geschmückt heute hier unser ganzer Chorraum von Fräulein Meier von Untertürkheim. Und das soll ein Danktag sein für uns, für so viel Güte und Liebe Gottes, die wir empfangen haben, auch in all den zurückliegenden Tagen, Wochen und Monaten. Und wir wollen miteinander einstimmen in das Lied »Ich singe dir mit Herz und Mund« 324. Will sie grüßen mit dem Wort, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 324, die Verse 1 bis 7. Unser Herr, unser lieber Vater im Himmel, wie haben wir deine Güte erfahren in unserer ganzen Lebenszeit? Und wir sind so vergesslich und wir sind oft so blind für deine Nähe, mit der du uns doch umgibst und wie du uns überschüttest mit so vielem Gutem. Wir wollen dir heute Morgen die Ehre geben. Und dir danken, dass du uns bis zum heutigen Tag hindurchgebracht hast. Vergib uns unser ungläubiges Sorgen. Wir wollen uns freuen, dass du alle Macht hast, dass das alles keine Zufälle sind, auch dass der Frieden bis zu diesem Tag unserem Land erhalten blieb. Und wir möchten dich bitten, dass du heute so zu uns redest, dass wir wach werden, in deiner Gegenwart stehen, auch erkennen, wo wir deine Gaben missbrauchen, wo wir schuldig geworden sind. Herr, du musst immer wieder das vergeben und wegnehmen, was uns von dir trennt. Wir wollen dir jetzt ganz persönlich in der Stille danken. Danke, Herr, dass du unser Gebet erhörst. Amen.
Thank you.
ist schön, wenn die alten Lieder Israels bei uns wieder erklingen, die Psalmen. Wir wollen miteinander den Psalm 104 beten im Gesangbuch 743, die Nummer. Das ist eine gekürzte Form und die wollen wir miteinander beten, wobei die Männer beginnen und die Frauen dann den eingerückten Teil lesen und das immer wieder anders tun, weil es viele Formen gibt. Psalm 104, Nummer 743, Nummer 743, Psalm 104, und die Männer beginnen dann: Lobe den Herrn, meine Seele. Du bist schön und prächtig geschmückt.
Nicht ist dein Kleid, das du anhast.
Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich, der du das Erdreich gegründet hast auf festem Boden.
Das ist Reich immer und ewig.
Du feuchtest die Berge von oben her.
Du machst das Land voll Früchte, die du schaffest.
Du lässest Gras wachsen für das Vieh.
Und sagst zu uns den Menschen,
dass du Brot aus der Erde hervorbringst.
Dass der Wein der Freude des Menschen herrscht.
Und sein Antlitz schön werde vom Öl.
Und das Brot des Menschen herrscht Stärke.
Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet.
Und die Erde ist voll deiner Güter.
Es warten alle auf dich,
dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit.
Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie.
Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt.
Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie.
Nimmst du weg ihren Boden, so vergehen sie und werden wieder schauen.
Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen.
Du machst neu die Gestalt der Erde.
Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Herr, freue sich seiner Werke.
Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja.
Wir singen von Matthias Claudius das schöne Lied, das einst bei Paul Erdmann in der Bauerngeschichte gebracht hat, 508, wir pflügen und wir streuen. wurde dann so gut erklärt, es ging durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. 508, die vier Verse. Protestlied bei Matthias Claudius in einer Zeit der Vernunftgläubigkeit, wo kleine Kinder angefangen haben, ich verstehe doch alles, in der Aufklärung mit meinem Verstand. Und hin und her in unserem Lande hat man sich nicht entblödet, auf den Kanzeln zu sagen, dann wollen wir wenigstens den letzten Rest Nutzen aus dem Evangelium rausziehen, weil wir eh alles natürlich erklären können. Und an Weihnachten war dann der Inhalt der Predigt. Die Hirten waren auf dem Felde. Der Pfarrer predigte, was ist der Nutzen der Stallfütterung gegenüber der Koppelfütterung. Oder wenn es um Wunder Jesu ging, so wie die Totenauferweckung, hat der Pfarrer drüber gepredigt, Methoden zur Rettung von Scheintoten. Wenn man alles nur natürlich erklären wollte, und Matthias Clodius, der war ein Jurist von Haus aus. Der sagt, wie ist mit den Dingen? Wir sehen sie ja nicht. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Und in diesem herrlichen Lied der Natur, nicht naiv, sondern es kommt doch alles von Gott her, den ihr gar nicht seht und den ihr nicht kennt. Ich möchte heute Ihnen aus 1. Mose 8 von Vers 20 bis 22 diese Verse auslegen. 1. Mose 8, 20 bis 22. Die Bibel beginnt ja mit ganz großen Tragödien, gleich nach der Erschaffung des Menschen, dass diese herrliche Welt durchzogen ist vom Brudermord. Und dann wendet sich die ganze Menschheit ab von Gott und diese Erde versinkt in der Sintflut. Und nur Noah und seine Familie und die Tiere, die bei ihm in der Arche sind, werden gerettet. Und Noah lässt eine Taube fliegen. Und als die nicht mehr zurückkommt, geht er aus der Arche, wie Gott ihm befahl. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen und des Menschen willen. Das ganze Übel dieser Welt kommt vom Menschen her. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. In einem Lied, das wir so gern singen, heißt, ein neuer Tag beginnt und ich freue mich und ich freue mich. Da stelle ich mir vor, wie der Noah aus der Arche geht. Ich freue mich, ich freue mich. Wie er sich freut über das, was er sieht. Diese herrliche Welt. Die Pflanzen und die Blüten und die Berge. Und plötzlich selbst die Wasserströme, ein herrliches Bild. Und doch war die Freude beim Noah noch eine viel tiefer gehende. Es war nicht bloß das, dass er die schöne Schöpfung Gottes sah, in ihrer ganzen leuchtenden, bunten Vielfalt. Er hat Tage und Wochen lang erlebt, dieses grauenvolle Zerstören. Er hat Menschen schreien gehört, um Hilfe, und es war keine Hilfe. Und unzählige sind untergegangen in diesen schrecklichen Fluten. Jetzt verstehen Sie, wie Noah aus der Arche tritt. Ich lebe, ich darf leben. Mein Leben ist mir neu geschenkt. Und nicht bloß, weil all das Schöne um ihn herum ist, die Bilder, wie wir so im Urlaub sehen, wie wir so auf unsere Filme bannen, sondern er sieht ja noch viel mehr. Da ist der ewige Gott, gebt unserem Gott die Ehre. Was für ein wunderbarer Gott, der mein Leben erhält, der mich bewahrt, der mich behütet. Der richtige Dank am Erntedanktag kann ja nur kommen von Menschen, die den lebendigen Gott wirklich kennen. Und die ihn erlebt haben, die sagen, ich habe doch die Hand Gottes erfahren. Ja, er hat mich hindurchgeführt durch diese Schrecken der letzten Woche. Er hat aus der Not mich herausgeholt. Ich kann ihm nur danken und loben. Es haben sicher manche von Ihnen ganz konkrete Erlebnisse. vor Augen. Diese Dankbarkeit nach einer schweren Operation wieder den ersten Löffel Suppe. Oh, ich kann wieder. Und dann, wenn man am Arm der Krankenschwester die ersten Schritte über den Krankenhausflur laufen kann. Es geht, ich kann wieder auf meine Füße treten. Wenn sich die Krankenhaustür hinter uns schließt, da können Sie ja viele Erlebnisse sagen. Vielleicht sind es bei Ihnen Finanznöte, wo Sie sagen, der Herr hat mich hindurchgeführt. Ich habe nicht mehr gewusst, wie ich das bewältigen soll. Vielleicht waren es andere Nöte, Berufsnöte, menschliche Nöte, Familiennöte. Ich habe die Hand des Herrn erfahren. Es ist mir wichtig, wie die Bibel vom Erntedank redet. Es ist gar nicht natürlich, es ist gar nicht selbstverständlich in unserer Welt. Ganz am Anfang, schon gleich nach der Erschaffung der Welt, steht dieses grauenhafte Geschehen der Zerstörung. Was ist denn das? Das, was in dieser Sintflut losbricht, sind Mächte, die Sie alle kennen, die in dieser Welt da sind. Wir haben als moderne Menschen ein völlig falsches Bild von der Natur. Wir meinen ja, wir müssen nur ein paar unheilvolle, ökologieschädliche Faktoren von der Welt wegnehmen und dann hätte sie wieder ihren Glanz und ihren leuchtenden Frieden. Das hat diese Welt nicht. Sie wissen, wo in dieser Welt Menschen leben, tragen sie in diese Welt hinein eine unheimliche Spannung. Und wenn wir das immer wieder erleben, wie das losbricht, völlig ungeahnt, in den Völkerkriegen, in den Spannungen, Sie sagen, jetzt haben wir es gerade ein wenig besser und ein bisschen ruhiger in unserem Leben, da auf einmal kommen, ja, die Bibel sagt, das sind Zerstörungsmächte, die in dieser Welt da sind. Und das Erschütternde, dass wir Menschen mit diesen Mächten leben, dass sie aus unserem Herzen herauskommen, dass sie da ganz machtvoll da sind, die hat Gott einst bei der Schöpfung nur gebannt und ferngehalten, die Wasser der Zerstörung. Und indem der Mensch sich von Gott wegentfernt hat, bekommen sie auf einmal wieder Raum. Wir können gegen diese Mächte nicht ankämpfen. Und wenn sie dreimal so viel Soldaten in den Kosovo schicken, sie können nicht Frieden schaffen, am wenigsten mit Waffen. Weil das Menschenherz so unheimlich dunkel ist. Und da steht das Große da, dass Gott diese Verderbensmächte ausbremst. Sie sollen nicht mehr die Erde zerstören bis zu jenem letzten Tag. Er hält sie zurück. Sie haben nur eine begrenzte Macht. Nur mit gebremstem Schaum dürfen sie wirken. Und doch sind sie so unheimlich und schrecklich. Wer ein bisschen in der Bibel liest, für den kann das gar keine Glaubensanfechtung sein. Der sagt, das weiß ich, das habe ich schon immer gehört. Und das sehe ich täglich an meinem eigenen Herzen, wie notvoll das alles ist. Was in der Sintflut geschieht, ist nur, dass Gott diese Welt sich selbst überlässt, dass Gott seinen Schutz und seine Bewahrung nur einen Augenblick wegnimmt. Und dann versinkt sie in diesem Morast dieser Chaosmächte, dieser tödlichen Bedrohung. Das heißt, in Kapitel 6, die Menschen hatten ihren Weg verderbt und sie wollten sich nicht mehr strafen lassen vom Geist Gottes. Sie wollten sich nicht mehr korrigieren lassen. Darum ist das größte Wunder das Wunder der Liebe. Jetzt gucken Sie mal den Noah an. Verstehen Sie, dass in dieser unheimlich todbringenden Welt, wo Menschen verzweifeln und untergehen und keine Hoffnung mehr haben, einer fröhlich und geborgen leben kann? Wie kann man das? Ist das leichtsinnig? Ist das verrückt? Noah lebt unterm Schutz Gottes. Wie wollen Sie in dieser Welt anders leben? Wie können Sie ohne Gott dahin leben? Ich verstehe das nicht. Wie kann man das? Noah fand Gnade vor dem Herrn. Sie können das sich nicht erkaufen. War ein Stück der Liebe Gottes. Und ich darf Ihnen das heute verkündigen, weil Gott sie sucht mit seiner Liebe. Das hat uns Jesus in unzähligen Geschichten beschrieben. Gott sucht jeden Menschen und will ihn seine Liebe spüren lassen in einer unheilvollen Welt, wo sie sich nicht wundern brauchen, wie brutal und böse Menschen sein können. Will Gott sie mit seiner Liebe tragen, wie eine Noah. Und der fährt mit seiner Arche durch diese unheimliche Flut hindurch. Und es kann ihn kein Blitz treffen. Und keine Gefahr kann ihn beschädigen, weil er unter dem Schutz Gottes lebt. Und da lässt Noah aufsteigen. Ist doch interessant, dass gerade die zwei Zeichen von der Sintflut heute alle Menschen verstehen. Und wenn sie noch so gottlos sind. Marxisten und Chinesen, alle Friedenstaube. Das ist die Noah-Taube. Wo er schaut, Herr, wo ist denn der Weg, wenn ich wieder über diese Erde gehen kann? Du musst mich leiten. Das ist ein Kennzeichen von Noah gewesen. Er war gehorsam. Er hat gefragt, Herr, was willst du mit mir und was soll ich tun? Und die anderen Leute haben ihn für verrückt erklärt. So hat sich noch niemand verspottet im Glauben, wie der Noah, als er anfing, ein Schiff zu bauen. Und er wusste nur eins, ich kann nur unterm Schutz Gottes leben und nur nach seinem Wort leben. Und so wollte er sein Leben einrichten. Und so ging er durch die unheilvollen, tödlichen Fluten hindurch und nichts konnte ihn beschädigen. Nichts konnte sein Leben zerstören. Da gedachte Gott an Noah. Ist Ihr Name im Lebensbuch eingeschrieben? Machen Sie das fest. Dass Gott an Sie denkt, wenn die Fluten über Ihrem Kopf zusammenschlagen, wenn Sie durch dunkle Lebensabschnitte gehen. Herrlich, wenn Sie wissen, Gott denkt an mich. Ich bin nie vergessen, auch wenn Menschen mich vergessen, auch wenn alle gegen mich stehen. Ich bin bei Gott nie vergessen, wie ein Noah. Und das ist die Ernte Dankfreude. Gott denkt an mich. Ja, jetzt darf ich diese Welt benutzen, die gibt mir Gott, aber die Freude ist doch, die Welt ist mir nicht unheimlich, sondern die ist erfüllt von der Gegenwart eines liebenden und segnenden Gottes, der mich sucht in seiner Liebe. Noah hat ein Zeitlebens nie das vergessen können, was an schrecklichen Eindrücken hinter ihm lag. Vergessen Sie nie, was Sie erlebt haben, auch alle die, die die schrecklichen Jahre der Katastrophe erlebt haben, die Älteren unter uns, die das brennende Stuttgart miterlebt haben. Sagen Sie es Ihren Kindern, da hat uns nur Gott hindurchgeführt und ich kann mich nur bergen bei allen Katastrophen, die noch vor uns liegen mögen. Das ist auch im 21. Jahrhundert eine grausige Wirklichkeit, weil es ist ein Wunder, dass der Frieden so lang gehalten hat über unserem Land. Es ist ein Wunder, dass alles so gut ging bis heute. Nur Gott haben wir es zu verdanken. Und zweites will ich sagen, welch eine Geduld, welch eine Liebe, das preist der Noah. Deshalb richtet er einen Altar auf. Und er opfert darauf Früchte, Tiere, reine Tiere. Jetzt können sich bei uns ja das Missverständnis einschleichen. Wir kennen ja die Zusammenhänge ein wenig schlechter. Was steckt hinter diesem Opfer? Als ob man Gott umstimmen könnte. So kann man es ja, wenn man es oberflächlich liest, das deuten und sagen, aha, ganz menschlich, wenn Gott den Duft des Opfers riecht, wird er gnädig gestimmt. Das ist eigentlich unsinnig. Ich kann ja nicht mit meinen Werken Gottes Güte erkaufen, das wissen Sie. Das geht ja nicht. Das wäre eine missverständliche Auslegung. Was steckt dann hinter dieser ganzen Opferzeremonie? Der Noah sagt, ich bin eigentlich vor Gott haftbar. Ich habe das gar nicht verdient, dass Gott mich herausgegriffen hat. Und er gibt stellvertretend, das war in Israel immer die Bedeutung des Opfers, stellvertretend. So wie ein Kind geboren war, das stillvertreten und wenn es nur wie bei der Geburt Jesu zwei Tauben waren. Die werden geopfert. Eigentlich habe ich das Leben ja gar nicht verdient. Ich habe ja keine Stunde meines Lebens verdient. Das ist ein unbegreifliches Geschenk der Gnade und Güte Gottes. Und im Alten Testament bleibt das offen, Sie haben ganz recht. Hat das Opfer denn wirklich Schuld lösen können? Hat es nicht lösen können, sonst war eine Erinnerung daran auf die große kommende Erlösung, die Gott geschaffen hat, auf die Geduld. Und dann Noah lebt und hat auf die große Erlösung, die kommen muss über die Erde. Warum hat denn Gott die Erde nicht mehr zerstört? Verdient hätten wir es allemal. Wir hätten es doch heute verdient, dass Gott Schluss macht mit einer gottlosen Welt. Wie oft hätte Gott schon in unser Leben hineinschlagen können, in unseren Hochmut und Überheblichkeit und Stolz und die Übertretungen. Und gerade je frömmer wir sind, umso skandalöser wird doch das oft. Und Gott wartet, bis wir seine Erlösung ergreifen. Er will uns doch heiligen, erneuern, weil er diese Welt nicht preisgeben will, den Zerstörungsmächten. Gott will ihre Ehe erneuern, Gott will ihr Herz erneuern, ihre Gedanken will er erneuern, ihre Hände will er reinigen zum Tun. Darum dürfen wir harren auf die Erlösung. Gott wartet auf Umkehr. Das ist ja interessant, in unserer Zeit sind gerade junge Menschen oft die gewesen, die immer wieder von der Gefährdung der Natur gesprochen haben. Man hat immer gemeint, das sei doch vielleicht sehr wach beobachtet, war sehr oberflächlich beobachtet. Ist alles richtig. Wer von uns will die Natur zerstören? Jeder von Ihnen hat seit Kindertagen darunter gelitten, wenn Bäume zerstört wurden oder wie die Erde zugeteert wird, immer mehr Straßen, immer mehr Steine. Und die schöne Welt, die weicht, wie hat man sich gefreut an einem Stück in einem Naturpark. Aber das ist ja nur das Oberflächliche gewesen. Wenn diese Erde abgeschnitten ist von der Quelle des Lebens, geht sie zugrunde. Und das wissen Sie aus Ihrem Leben. Wenn man dann plötzlich aufwacht und merkt, halt mal, ich lebe jetzt schon eine ganze Zeit ohne das Wort Gottes, das mein Leben erneuert und verändert. Ich kann doch das gar nicht tun. Und liebe Freunde, wenn wir zu Tisch beten, nicht bloß, weil wir Hungerjahre durchlitten haben, sondern wir sagen, nur was du segnest, Herr, segnet mein Leben. Wenn sie in Urlaub antreten, Herr, nur wenn du jetzt diese Zeit segnest, wird es eine schöne Zeit. Was sie tun? In eine neue Wohnung kommen. Herr, ich kann es doch nur aus deiner Hand nehmen. Ich lebe doch ganz beschränkt. Ich weiß doch nicht, wie lange ich lebe. Ich weiß nicht, welche Krankheiten mein Leben betreffen. Ich will doch gar nicht in der Sorge leben. Nein, die Welt geht nicht am Menschen zugrunde, sondern solange Gottes Güte über dieser Erde waltet, keine Minute länger. Und ich will Gottes Güte preisen über den Rettichen und über den gelben Rüben, weil das Zeichen seiner Güte sind. Er hat seine Hand nicht abgezogen, sondern überschüttet mich mit Gutem. Und Gott will doch mir noch viel mehr geben. Das sind doch nur äußere Zeichen und nur kleine Zeichen, die er da hat. Das Größte seiner Gabe ist nicht der Kohl und nicht das Kraut, sondern sein Kreuz, sein Sohn Jesus, in dem alle seine Gaben zusammengefasst sind. Ach, ich will ihn am Erntedanktag erst recht preisen und rühmen. Man trifft ja zuweilen bei Christen Erntedankfeiern. Denke ich manchmal, die könnte man genauso bei den Hindus feiern. Wenn Sie mal sehen, wie die ihre Körbe jeden Tag zu den Hindu-Tempeln tragen, mit den kostbarsten Früchten und mit ihren Blumenketten um den Hals. Was ist denn das Ganze, nur wenn ich die Früchte mit hineinnehme? In die große Erlösungstat Gottes. Wir sind ja nicht die, die die Fruchtbarkeit der Erde anbeten, sondern die sagen, Gott hat diese Welt aus lauter Güte erhalten, weil er noch wartet in Geduld auf meine Umkehr, auf meinen Gehorsam, auf meine Erneuerung. Das war das Zweite, Geduld. Welch eine Liebe war das Erste, welch eine Geduld Gottes. Er will hinfort die Erde nicht mehr verfluchen, um des Menschen willen. Denn des Menschen Herz ist böse von Jugend auf, das nicht pessimistisch, das realistisch. Und Gott will dennoch nicht verfluchen, sondern er wartet auf Umkehr voller Geduld. Das Letzte will ich eine Treue. Ich war ja immer ein bisschen unsicher, wie das jetzt wirklich mit der Jahrtausendwende ist. Aber nachdem die Bundesbahn ihre Züge sogar noch stehen lässt über Silvester, ihr lieben Brüder Techniker, Also ich habe nicht gewusst, dass ihr bei all eurem Können doch solche großen Unsicherheitsfaktoren noch drin habt. Was ist denn absolut verlässlich? Dann ist ja mit dem Fliegen noch ein bisschen schwieriger. Jetzt beneide ich die nimmer, die Silvester in der Concorde drin sitzen mit Überschall über ins neue Jahrtausend hinein brausen. Und den Aufzug würde ich auch nicht bestellen. Also ich weiß ja nicht, ich bin ja kein Techniker, nur hat mich's gewundert, dass die Bundesbahn, die ist ja gebrannt, solche Ordnungen erlässt, weil das irgendwo, man weiß ja nie, sagt man euch, also irgendwo sitzt vielleicht doch noch ein Mikrochip drin, der falsch programmiert ist. Und wie ist das mit unserer Welt? Dann sagen wir, das sind die Naturgesetze. Warum haben die Naturgesetze nicht einen falschen Mikrochip drin? Es könnte doch sein, dass da irgendwo bei einem fernen Spiralnebel ein falscher Chip drin wäre. Und plötzlich verlässt da irgend so ein Sonnensystem seine Bahn und stürzt auf die Erde zu und rasen die Kometen. Ach, wie sagt Gott, nein, das kann nicht sein. Dass man sich auf die Naturgesetze verlassen kann, ist nicht der Zufall vom Urknall, sonst könnte ja der zweite Urknall auch wieder folgen und der dritte und der vierte. Sondern Gott hat geboten. Und wenn Sie einmal wissen wollen, wie verlässlich Gottes Worte sind, müssen Sie die Naturgesetze ansehen. Weil Gott geboten hat in der Schöpfung. Und wenn Sie im Winter frieren bei 40 Grad Kälte und Ihre Heizung ist kaputt, können Sie wissen, der nächste Frühling kommt. Ganz, ganz bestimmt. Braucht gar keine Angst, er kommt. Und wenn es unheimlich heiß wird im Sommer und können Sie wissen, der Regen kommt, vielleicht dauert es noch ein bisschen, und die Temperaturen übersteigen ihr Limit nicht. Wir werden auch im Winter die Temperaturen nicht von der Rückseite des Mondes erreichen. Also Gott hat es in seiner Regie, es soll nicht aufhören. Und es ist nicht möglich, Sie können sich absolut drauf verlassen, bei keiner Technik können Sie es. Bei keiner Technik. Aber auf Gottes Wort können Sie sich absolut verlassen. Und das ist jetzt wichtig, weil das keine windige Angelegenheit ist. Nicht etwas, was über den Daumen gepeilt wird. Nicht das, was sich Menschen ersonnen haben. Weil Gott gesprochen hat und das geschieht, was er gesprochen hat. In seinem Wort gebietet er, dieses Wort will ihr Leben bestimmen. Das, was wir über den Gaben der Natur sehen, ist doch bloß ein Symbol, ein Zeichen von der viel größeren Treue Gottes, die unser Leben umgibt. Mich hat das beeindruckt, wie ich jetzt ein paar Briefe wieder gelesen habe. Da schreibt die Martina Seidel, die ja hier konfirmiert wurde, in unserer Gemeinde war, aus Mosambik, wie Menschen falsch mit der Natur leben. Eine Tradition hier ist, dass die Hebammen Erde auf den Nabel des Kindes schmieren und dadurch sterben sie an den Folgen von Tetanus und anderen Infektionen. Viele der unterernährten Kinder bekommen nur einmal am Tag eine Mahlzeit. Eine andere Tradition ist es, den Kleinkindern keine Papaya, Bananen oder Eier zu geben, da sie denken, dass dies Cholera oder Durchfall verursacht. So bekommen die Kinder oft nur einen Brei aus Wasser und Maismehl und weil es dann schmutziges Wasser ist, sterben die Kinder wie die Mucken. Und ähnlich schreibt Susanne Hutter aus Nepal, dass die Mütter ihren Kindern von einem Tag auf den anderen sie abstillen und dann ihnen den Reis geben, den weißen Reis und dazu scharfe Pickels, Fleisch und Linsen. Nicht selten kommen völlig abgemagerte Kleinkinder in die Klinik, weil sie außer Muttermilch nichts anderes zum Essen bekommen haben und dann zu früh abrupt abgestillt sind. Das entwöhnte Kind wird dann von einem Tag zum anderen umgestellt. Und dann ist wieder das schmutzige Wasser. Was dann geschieht, kann sich jeder vorstellen. Die Kinder gehen von einer Durchfallepisode zur nächsten. Sie kommen oft zu spät in die Klinik und sterben im hohen Wasser- und Elektrolytverlust und in den Folgen schwerer Mangelernährung. Es besteht der Aberglaube, dass Blattgemüse während der Schwangerschaft, Stillzeit und im ersten Lebensjahr des Kindes unerwünschte Wirkungen hat. Und so sterben die Kinder. Ist doch was Herrliches, dass wir jetzt mit unserer Vernunft, mit unserem ganzen Wissen und mit dem Segen Gottes sinnvoll umgehen dürfen. Und wir dürfen Menschen helfen, diese Welt zu gebrauchen, aber nicht das Herz dran zu hängen. dass das alles nicht das Erste und das Wichtigste ist, aber ein Stück der Güte Gottes. Und ich darf jetzt leben aus der Freude dessen, was mir Gott schenkt. Ich darf mich freuen und aus seinem Wort leben. Und dann ist doch wichtig, dass diese Menschen dort in Mosambik oder in Nepal erfahren, das ist nur eine Seite, dass ihr das irdische Leben recht gewinnt. Aber man kann das Leben nur richtig leben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom Wort Gottes. Wenn Sie jetzt eine Bibel haben, schlagen Sie mal das Jeremia-Buch auf. Das wäre noch wichtig, weil diese Stellen heute zum Erntedanktag dazugehört. Jeremia 31, die Seite 753. Die Verse 35 und 36, das sagt Gott, so spricht der Herr, der die Sonne dem Tag zum Licht gibt und den Mond und die Sterne der Nacht zum Licht bestellt, der das Meer bewegt, das seine Wellen brausen. Herr Zebot ist sein Name. Wenn jemals diese Ordnungen vor mir ins Wanken kämen, spricht der Herr, so müsste auch das Geschlecht Israels aufhören, ein Volk zu sein vor mir ewiglich. Weil ich mich so verlassen kann auf die Gaben der Schöpfung Gottes draußen der Natur, darf ich wissen, sein Wort, das er zu mir spricht, sein Wort der Begnadigung, ich habe dich je und je geliebt, ich lasse dich nicht los, ich will bei dir sein, auch im finsteren Tal, das ist wahr und ich darf mich darauf verlassen. Joachim Neander hat das herrliche Loblied gedichtet. Es sind ja nur wenige Lieder, die im englischsprachigen Raum aus dem Deutschen übernommen wurden. Das verbreitete Lied aus Deutschland ist Loben den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Neander hat es gesungen, arbeitslos, rausgeworfen als Lehrer, unsicherer Zukunft, Single, ohne den wärmenden Schutz der Familie, starb mit 30 Jahren am Pfingstmontag vermutlich an der Pest in Bremen. Sein ganzes Leben war ein Singen und Rühmen der Gnade Gottes. Warum? Nicht, weil er sich gehalten hat an die irdischen Zeichen. Auf dem Sterbebett hat er gebeten, lest mir aus dem Hebräerbrief vor. Hebräerbrief, Sterbenden. Und dann rief er, die Rechnung ist bezahlt. Das ist der Grund meiner Freude. Ich will mich lieber zu Tode hoffen, als durch Unglauben verloren gehen. Und er hat als junger Mensch entdeckt, alles Schulgeschwätz, das auf den Akademien gelehrt wird, ist doch darin töricht, weil nur das eine zählt, Christus nachfolgen. Und das gilt auch im Erntedanktag. Dass ich dann nur die richtige Sachlichkeit und die richtige Einschätzung der Dinge dieser Welt finde, auch der Sorgen, die sie bekümmern, auch der Ängste, die sie bedrohen, auch der Krankheiten, die sie belasten. Weil Gott der Herr ist und weil Jesus den Sieg errungen hat und weil die Rechnung bezahlt ist, darf ich fröhlich sein. So geht Noah aus der Arche. Lebe, ihr jungen Leute, lasst euch doch nicht von Zeitgenossen euch die Zukunft vermiesen. Wo kriege ich Arbeit? Wenn der Herr euch vorangeht und euch den Weg bahnt, wenn die segnende Hand Gottes auf euch legt, der Herr wird es recht machen. Dürft fröhlich euren Weg gehen. Amen. Gellert hat dieses Lied 506 uns geschenkt. Wir freuen, dass es jetzt im neuen Gesangbuch drin ist. Ein Lied auch der Anbetung, der Freude, der Schöpfung dieser Welt, 506, ich möchte nach dem dritten Vers kurz was dazu noch sagen. 506, wir singen zunächst Vers 1 bis 3 und dann die weiteren Verse. Gellert sagt, er sei in seinem Leben oft an den Pforten des Todes gestanden. Und er sagt, es war immer der Name meines Heilands und Erlösers, der mir ganz groß vor Augen stand als die Hoffnung. Es ist wichtig, dass wir nicht meinen, der Sonntagsspazier durch den Wald, den ich liebe, aber der kann mir nicht den Trost geben in meiner Not. Und er hat dann, weil er vom 40. Lebensjahr an unter schweren Depressionen litt, hat er gesagt, man muss mir nur den Namen meines Heilands zurufen, sonst nichts mehr in der Dunkelheit. Und das soll auch über diesen sichtbaren Zeichen der Schöpfung Gottes hervorleuchten. Wir singen die Verse 4, 5 und 6. Ach, wir wollen nicht hängen bleiben an den vergänglichen Werken deiner Schöpfung. Und doch erfreuen sie uns so. Und wir ahnen deine Größe, aber erst, wenn wir dein Wort hören, wo du uns dein Herz schenkst und wo du dein Leben für uns lässt, da stehen wir auf sicherem Boden. Und das ist jetzt so wichtig für unsere Sorgen und Nöte. Wir gehen wieder in einer Woche, aber du gehst mit. Und dein Wort kann nicht trügen und nicht hinfallen. Und du wirst es bestätigen und es wird geschehen nach deinem Wort. Wir wollen dir vertrauen und dir danken, dass du auch da schenkst, dass wir mit den Gaben, die du uns anvertraust, Liebe weitergeben können, helfen können, dass Menschen sie recht gebrauchen, dass wir unsere Leben einsetzen dir zum Lobe und dass wir singen und dich rühmen. Herr, verzeih uns unser motziges Schimpfen, mit dem wir dich so oft lästern, unser ungläubiges Reden, aber wir wollen dich rühmen und auch die Tage, die vor uns liegen, auch wenn schwere Tage sein sollen, erfüllen mit dem Dank für deine Güte, weil du deine segnende Hand nicht abziehst. Und so danken wir dir auch für alles, mit dem du uns so reichlich versorgst und bewahrst. Und wir beten jetzt auch für die Kranken, dass du ihnen ganz besonders nahe kommst, gerade in diesem Danktag. Und dass sie getröstet sind in dir. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleiben Sie bitte noch einen Moment stehen. Wir haben jetzt im Anschluss so ein kleines Treffen, wir nennen das Newcomer, es muss ja alles Englisch sein. Also alle, wer neu ist in den letzten Wochen und so in der Gemeinde, ich kenne so einen kleinen Ständerling der Begegnung. Kai, drüben, vorne, im Clubzimmer, droben im Gemeindehaus, im Clubzimmer, gleich die erste Türe links, wenn man hier reingeht, darf Sie einladen. Bloß ein paar, solange Sie können, ist noch nett zum Begegnen. Dank nochmal an Frau Meier für den herrlichen Schmuck des Altars. Dann kommt zum nächsten Sonntag ein neuer Notizenzettel raus, dass Sie wissen, das sind die Veranstaltungen November und Dezember. Wir müssen immer weit voraus, also bis zur Jahrtausendwende. Alles, was bis dahin noch bekannt gegeben werden muss, wollen wir da machen, damit wir im Gottesdienst möglichst wenig bekannt geben müssen. Und das Opfer heute ist für die Missionare, die wir von unserer Gemeinde ausgesandt haben. Eine ganze Reihe, da liegt hinten so ein Zettel, da sind die Namen drin und da wollen wir diese Arbeit mittragen. Und am nächsten Samstag werden getraut Christoph Dörr, technischer Kaufmann aus Korb und Esther Spalleck, Floristin aus Kornwestheim, am Samstag um 13 Uhr in Laufen am Neckar. Aber sie gehören hier zu unserer Gemeinde, wo wir den Segen Gottes nicht nur für das Brautpaar erbitten, auch für Sie und für Ihre Wege. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.